Die Religionen haben folglich eine enorme gesellschaftliche Bedeutung, die auch von der Politik wahrgenommen werden muss. Es ist für das Menschenbild eben nicht egal, ob Gott im Bild der gekreuzigten, hingegebenen Liebe angebetet wird oder, um noch einmal zu diesem zweiten Beispiel zurückzukehren, in der Ich-Einsamkeit einer quasi diktatorischen Souveränität, wie dies im Monotheismus des Islam der Fall ist. Ich komme zum eigentlich Theologischen. Drittens, die Schöpfung des Menschen nach der Bibel. Die Vorstellung vom Menschen als Gottes Ebenbild ist für unser christliches Menschenbild entscheidend. Wir müssen daher an dieser einleitenden Stelle einen Blick auf die Bibel werfen, wo diese Gott-Ebenbildlichkeit gelehrt wird. Zentral ist der Satz aus dem Sechstagewerk, dem Hexaemeron, das uns im ersten Kapitel des Buches Genesis geschildert wird. Dort heißt es, Vers 26 und 27, dann sprach Gott, lasst uns den Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er ihn. Die Exegese sagt uns heute mit sehr nachvollziehbaren Gründen, dass dieser erste und jüngere Schöpfungsbericht im 6. Jahrhundert vor Christus verfasst wurde, im babylonischen Exil. Er wird der sogenannten Priesterschrift zugerechnet. Nachdem die Oberschicht der Israeliten nach der Einnahme Jerusalems durch Nebukadnezar 586-87 vor Christus deportiert worden war, versuchte ein priesterlicher Autor, die Exilierten zu trösten. Mitten im Gewimmel babylonischer Gottheiten, im Zweifel, ob der Gott Israels denn tatsächlich so stark und mächtig ist, wenn er doch das Unglück der Zerstörung Jerusalems zugelassen hat, soll den Bedrückten ein aufbauendes Zeugnis von der Allmacht des Gottes Israels gegeben werden. Die Schöpfungserzählung ist ein strophiger Hymnus, der die Macht Yahweh Elohims in scharfem Kontrast zu den Weltentstehungsvorstellungen der babylonischen Mythen schildert. In einem aufsteigenden Rhythmus, der ein wenig an den Bolero von Maurice Ravel erinnert, Gott sprach, es werde und es wurde und Gott sah, dass es sehr gut war, dritter Tag und so weiter, bringt der allmächtige Gott alles wohlgeplant und wohlgeordnet hervor. Das Erste, das der Schöpfungshymnus über den Menschen aussagen möchte, ist das, was man heute theologisch als Kreatürlichkeit bezeichnet. Dass aus dem geschöpferischen Handeln Gottes eine absolute Distanz und Differenz zwischen Schöpfer und Geschöpf resultiert. Ein ehrfurchtgebietender Abstand, eine Überhobenheit Gottes über das Geschöpf, eine seinsmäßige Kluft. Ein mit dem babylonischen Mythos, gegen den der biblische Autor ja unverhohlen polemisiert, ist besonders erleuchtend. Über die Weltentstehungsvorstellungen der Babylonier, an deren Strömen die exilierten Israeliten sitzen und weinen, wissen wir aus dem in Keilschrifttafeln aus dem 12. Jahrhundert vor Christus erhaltenen Lied Enuma Elish. In diesem Mythos entsteht die Welt aus einem verwirrenden Kampf zwischen Göttern und Chaosmächten, wobei der Hauptgott Marduk aus dem zerstückelten Leib einer gewissen Göttin Tiamat irgendwie Himmel und Erde formt, schließlich produziert aus dem Lehm und Blut eines anderen Gottes namens Kingus den Menschen. Im Gegensatz zu dieser unappetitlichen Theogonie gibt es in Genesis 1 nur die distanzierende Souveränität Gottes. Gott schafft herrschaftlich Gebieten nur durch sein Wort. Und Gott sprach und es wurde. Der Gott Israels schöpft einzig durch sein Wort und auch der Rhythmus des Jehi, es werde, Vayehi und es wurde, drückt dieses distanzierend erhabene Schöpfungsschaffen aus. Aus dem Dohu Wabohu entspringt im Crescendo die geordnete Schöpfung. Eine absolute Kluft wird dabei eröffnet. Der Mensch entsteht nicht aus dem Blut erschlagener Götter, ist nicht das handwerkliche Produkt mythischer Gestalten, entspringt nicht der geschlechtlichen Perversität göttlicher Urmächte. Nein, im Es werde reißt eine Distanz auf, die man philosophisch als ontologische Differenz festmachen könnte. Noch etwas macht diese Geschiedenheit zwischen Gott und Welt deutlich, zwischen Gott und Mensch. Es ist kein vernachlässigbares Detail der inspirierten Schilderung, dass Gott den Menschen am sechsten, also am letzten Schöpfungstag, schafft, als krönenden Abschluss. Aber der Mensch ist keineswegs das einzige Werk des letzten Schöpfungstages. Er teilt diesen seinen Ursprung mit, ich zitiere, allen Arten von lebendigen Wesen, von Vieh, von Kriechtieren und Tieren des Feldes. Halten wir das fest. Vor all dem Herausragenden und Singulären, das danach über das Schöpfungswerk Mensch gesagt wird, steht doch eines fest. Zwischen ihm und dem Weltenschaffer klafft im Seinstand dieselbe unübersteigbare Kluft wie zwischen Gott und Reptil, wie zwischen Gott und Insekt und all dem sonstigen animalischen Gewimmel auf Erden. Damit können wir jetzt zum zweiten Eigentlichen kommen, das der Schöpfungshymnus über den Menschen aussagen möchte. Dass das Schöpfungswerk am sechsten Tag seinen Höhepunkt findet, wird unübersehbar durch eine sprachliche Zäsur deutlich gemacht. Ein neuer Duktus hebt an, denn neu und singulär ist die Formulierung, lasst uns machen. Neu und singulär ist dann auch die Zielbestimmung, die er diesem Werk geben wird, dass es nämlich herrschen soll über die ganze Erde. Der Text lautet, dann sprach Gott, faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram. Lasst uns den Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Wie gesagt, schon sprachlich ist eine solche Einleitung eines Schöpfungsaktes singulär und auffällig. Lasst uns. Im Aufbau des Sechstagewerkes erscheint der Mensch also wie die Spitze einer Pyramide, die auf Gott weist. Die drei Pluralformen, lasst uns den Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, sind auffällig. Im Judentum wurde diese Stelle so aufgefasst, als beratschlage sich Gott mit seinem himmlischen Hofstaat oder mit seinen dienstbaren Geistern und schaffe er möglicherweise den Menschen nach dem Modell von Engeln. Die Deutung der christlichen Kirchenväter ist anders, geht aber noch weiter. Auch wenn ihnen bewusst war, dass Gott im Alten Testament nur und betont seine Einzigkeit geoffenbart hat und erst in der neutestamentlichen Heilsökonomie seine Dreifaltigkeit, so haben die Kirchenväter doch im Alten Testament nach Spuren der Dreifaltigkeit geforscht. Solche Spuren oder Schatten, Umbre oder Vestigia Trinitatis haben sie etwa im dreimaligen Heilig in Jesaja 6 gefunden oder in der triadischen Formulierung des Aaronssegens. Vor allem aber auch in den auffälligen Pluralformen des Schöpfungsberichtes. Natürlich wissen wir Christen aufgrund der Menschwerdung des Sohnes und der Ausgießung des Heiligen Geistes, dass Gott in sich dreifaltig ist, dass er von Ewigkeit in seinem einen und einzigen Wesen erfüllte dreifache Liebe ist. Wir dürfen daher mit den Kirchenvätern durchaus in den alttestamentlichen Pluralformen geheimnisvoll dunkle Schatten der dann lichtvollen Trinitätsoffenbarung sehen. Das ist auch für die Thematik der Geschlechterverschiedenheit wichtig, denn das Thema der Abbildhaftigkeit des Menschen wird er sofort weitergeführt in das Thema der Zweigeschlechtlichkeit. Als sein Bild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er ihn. Das ist nicht mein Thema, wir werden darüber im nächsten Vortrag hören. Halten wir fest, es handelt sich bei der biblischen Aussage zwar um keine reine Zufälligkeit, sondern um eine Spur, die der inspirierende Gott auf seine endgültige Offenbarung als Dreifaltigkeit hingelegt hat. Zugleich aber müssen wir natürlich einer authentischen Hermeneutik die Ehre geben, indem wir festhalten, dass der biblische Autor den Plural aus anderen